Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Frau Professorin Anna Greve. Hallo, Frau Greve, schön,
Hallo.
Dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, hier da sein zu können.
Sehr viele Menschen werden wissen, wer Frau Professorin Greve ist, denn Frau Greve ist schon seit einigen Jahren, 12 Jahren, sagten Sie eben, 12 Jahren in Bremen und leitet seit 5 Jahren das Focke-Museum als Direktorin. Herzlich willkommen nochmal. Frau Greve, vielleicht können wir erst ein bisschen zu Ihrer Person kommen, weil selbst wenn man weiß, wer Sie sind, müssen ja nicht alle Sie schon kennengelernt haben oder ihre geografisch bewegte Vergangenheit schon gar nicht. Wie würden Sie sich mit 3 Attributen beschreiben?
Oh, ich würde sagen, ich bin neugierig, ich liebe Herausforderungen und der Berg kann immer nicht groß genug sein, den ich erklimmen will.
Tatsächlich? Ist es nie so, dass Sie vor Herausforderungen zurückschrecken und, oder schon mal den Gedanken haben, das schaffe ich nicht oder hatten?
Ich mag dieses Kribbeln, wenn man so diesen Berg hat und denkt, oh Gott, wie soll man denn das schaffen? Und dann aber loslegen, die Schaufel nehmen, losschaufeln, sich einen Weg machen, Plan machen, den anpassen.
Wenn Sie sagen schaufeln, dann am besten unter dem Berg durchschaufeln, ne? Da muss man erst gar nicht hoch.
Ist auch eine Strategie. Man muss immer flexibel bleiben. Wenn er irgendwo zu hart ist, muss man einen anderen Weg nehmen.
Einen Umweg nehmen. Sind Sie noch nie bei sowas gescheitert an irgendeinem Berg oder dass Sie zumindest zurückgerutscht sind und wieder Anlauf nehmen mussten?
Doch, definitiv. Weil wenn man so abenteuerlustig ist, dann muss man damit auch leben.
Ah ja. Apropos abenteuerlustig. Sie sind 1973 in Bad Oldesloe geboren, aber dann hat es Sie in alle möglichen Städte verschlagen. Nach Hamburg habe ich gelesen, München, Flensburg ist jetzt nicht so die Weltmetropole. Und dann waren Sie in Kolumbien und zwar im Alter ab 8 bis 18. Das lag wahrscheinlich an dem Beruf Ihrer Eltern oder Ihres Vaters. Was war Ihr Vater? Entwicklungshelfer? Diplomat? Ingenieur? Was fällt mir noch ein?
Ja, die Abenteuerlust habe ich vielleicht von meinen Eltern. Ja. Weil meine Mutter ist Sozialarbeiterin und mein Vater ist Biologe. Mhm. Und die haben damals beide keine Arbeit gefunden und haben sich tatsächlich in internationalen Berufsbörsen beworben. Und das Erste, was gezogen wurde, ist Kolumbien. Und wie Sie mir später erzählt haben, mussten Sie dann erstmal den Atlas aufschlagen und gucken, wo das eigentlich ist.
Ja.
Und daraus wurden 10 Jahre.
Und was haben, also Ihr Vater hat als Biologe und Ihre Mutter als Sozialarbeiterin in Kolumbien gearbeitet?
Richtig.
Das ist ja interessant. Wo denn? Also in die Stadt, ich habe mich aufgeschrieben, weiß ich nicht genau, wie spricht man sie aus?
Cali.
Einfach so, wie man es eigentlich schreiben kann. Und da an einem Forschungsinstitut oder an einer Schule, oder was macht man da als Biologe?
Mein Vater hat dann tatsächlich an der Uni dort gearbeitet, aber eben nicht mit irgendwelchen Austauschprogrammen oder so. Wir haben von Anfang an mit Kolumbianern in Wohngemeinschaften zusammen gewohnt. Meine Mutter hat sich so in armen Vierteln Projekte gesucht. Das heißt, wir waren immer sehr bewegt als Familie auch, mit vielen Menschen zusammen.
Ja. Fahren Sie noch ab und zu oder fliegen Sie noch ab und zu nach Kolumbien?
Gar nicht. Ich war zuletzt mit 25 dort.
Weil das sind 10 Jahre, ist ja ganz schön viel, ist ja eine prägende Zeit.
Ja, ich würde sagen, weil es die Schulzeit war, ist es für meine Person, für meine Art zu sein und die Welt zu sehen, definitiv sehr prägend. Und ich habe mich auch sehr schwer getan. Ich habe quasi 10 Jahre nochmal gebraucht, um mich in Deutschland zu integrieren. Aber ich habe dann später gerade mit dem Beruf der Wissenschaft festgestellt, dass der Weg, dass mich das zu sehr spaltet. Also ich liebe die Musik, das Essen, die Sprache, aber ein Leben zwischen den Welten habe ich für mich nicht hinbekommen.
Man kann nicht ein Bein sozusagen noch da haben, ne? Dann hat man ständig einen Schmerz, wahrscheinlich immer in die andere Richtung. Was haben Sie denn aus Kolumbien mitgenommen, so persönlich quasi? Das Temperament oder Temperament, ich weiß ja nicht, ich weiß gar nicht, wie viel davon Eltern kommt oder eben, wenn Sie in WGs gewohnt haben, haben Sie ja als Kind auch viel von anderen mitgekriegt.
Ja, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall mein großes Interesse für Gesellschaft mitgenommen. Mhm. Also es ging immer um Gesellschaftspolitik, auch als ich klein war. Wir haben mit schwarzen Kolumbianern zusammen gewohnt, meine Eltern waren Weiße, die kamen aus Europa, das waren immer so Gespräche. Und aber auch tatsächlich so ein Grundoptimismus, Spaß zu haben, gerne zu tanzen und irgendwie das alles nicht so tragisch zu nehmen im Leben. In diesem
also
Bein,
gerne zu leben
haben.
Quasi auch?
Ja, definitiv.
Ah, ja. So wirken Sie auch, muss ich sagen, lebensbejahend. Und was ist Ihnen schwer gefallen in Deutschland? Wieso hat das so lange gedauert, sich einzugewöhnen? Weil die verbiesterten, übergenauen Deutschen, weil Sie das nicht gewohnt waren? Oder was war es?
Also tatsächlich in diesem jugendlichen Alter fand ich das Geschlechterverhältnis sehr anders, sich da als junge Frau zu orientieren, das fand ich unheimlich schwierig.
Ist das in Kolumbien anders?
Ja, es waren sehr getrennte Rollen im Grunde genommen und Jungs und Mädchen hatten nicht so viel miteinander zu tun. Und so dieses Jugendliche in Deutschland ein bisschen an die Grenzen zu gehen, zu provozieren oder so, das hat mich sehr verschreckt.
Ah ja, verstehe.
Und Schule, da bin ich mit groß geworden, immer in dem Bewusstsein, dass Bildung Geld kostet und dass man sich deswegen echt anstrengen muss und es was Besonderes ist, zur Schule gehen zu dürfen. Das ist auch nicht unbedingt eine Einstellung, die dann so kurz vor dem Abitur unbedingt alle deutschen Schüler hatten.
Das heißt, Sie waren da der Streber der Klasse oder sowas?
Ja, durchaus schon.
Ah ja. Und das ist nicht immer leicht, ne?
Ja, wobei ich musste auch tatsächlich noch ordentlich Vokabeln lernen. Meine Eltern haben zwar immer darauf bestanden, dass wir Deutsch sprechen, aber ich kannte ja keine deutschen Kinderstimmen zum Beispiel und musste da auch wirklich viel lernen im Studium.
Sie haben dann, sind glaube ich in Hamburg, haben Sie dann studiert?
In Hamburg habe ich Abitur gemacht.
Haben Sie Abitur gemacht?
Aus Osnabrück.
Genau, Sie haben in Hamburg Abitur gemacht. Das ging, wäre in Kolumbien gar nicht gegangen. Ne? Sie mussten dann wahrscheinlich hierher zurückkommen, das Abitur zu haben.
Ja, also das Studium wäre zu teuer gewesen für meine Eltern in Kolumbien.
Ah ja, verstehe.
Und das ist natürlich das Privileg der deutschen Staatsangehörigkeit, dass wir dann zurückkommen konnten, sodass ich hier studieren konnte.
Ja. Sie haben, das ist eine ungewöhnliche Fächerkombination, meine ich, Kunstgeschichte und Politik studiert. Also Kunstgeschichte und Archäologie gibt's, Kunstgeschichte und Philosophie gibt's, glaube ich, auch. Aber Politik und Kunstgeschichte haben Sie wahrscheinlich auch nicht so viele Kommilitonen gehabt, schon gar nicht in Osnabrück, oder?
Das stimmt. Im ersten Semester sagte die Professorin Kunstgeschichte, Jutta Held, genau die Fächerkombination, die sie gerade genannt hat. Und dann schob sie den Satz nach, wenn Sie was anderes gewählt haben, müssten Sie schon genau wissen, warum. Weil eigentlich ist das ungewöhnlich.
Und warum?
Und mich hat eben diese Gesellschaftsverbindung, wie funktioniert Gesellschaft, immer interessiert. Ich bin gleich bei Amnesty International aktiv geworden, als ich nach Deutschland gekommen bin. Menschenrechte waren immer so mein Thema. Und das schien mir dann eine gute Kombination mit Kunstgeschichte, was mir auch eher fremd war. Das habe ich aus Fremdheitsgefühl gewählt.
Aber das müssen wir gleich nochmal erklären. Aber was hat denn Amnesty International mit Kunstgeschichte zu tun? Erstmal nichts, oder?
Nein, aber mit Politikwissenschaft.
Ja, ja, klar. Also die konnten davon nicht lassen, aber eigentlich hat sie Kunstgeschichte interessiert. Was meinten Sie mit dem Fremdsein? Wollten Sie wieder in die deutsche Kultur? Na, das geht ja nicht nur um deutsche Kultur.
Nein, also ich war mit 17 das erste Mal in einem Museum in der Hamburger Kunsthalle. Und da hat es mich wahnsinnig erstaunt, dass man mit Steuergeldern so ein großes Haus für Objekte baut. Das hat mich sehr verwundert. Und aus dieser Neugierde heraus, was bedeuten Museen als Institution, habe ich quasi dieses Studium auch aufgenommen.
Ach, verstehe. Dann haben Sie ziemlich viel, finde ich, gemacht in dieser Fächerkombination zum Thema Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Wehrmacht. Aber Ihre Promotion war wiederum ein ganz anderes Thema. Ist das, weil der Professor, der einen betreut, einen das Thema sozusagen ans Herz legt? Oder warum haben Sie plötzlich, da ging es um Kupferstiche. Also das hatte, glaube ich, gar nichts mehr damit zu tun. Wie kam es zu diesem abrupten Wechsel der Sachen, die Sie interessieren?
Das hat damit zu tun, dass ich einfach so gerne mir neue Felder erschließe.
Ach, das ist einer der Berge.
Genau.
Und wieso kam's? Sie müssen noch mal erzählen, was für Kupferstiche oder was war denn da eigentlich das Forschungsthema?
Genau, ich suchte damals tatsächlich auch so ein bisschen nach einem Thema, um wieder an Südamerika anzuknüpfen. Und war über diese Kupferstiche gestolpert, die eben die ersten Darstellungen der Menschen in Südamerika sind. Die Landung des Kolumbus ist sehr berühmt, kennt praktisch jeder aus dem Schulbuch. Und diese Art, wie Stereotype konstruiert wurden und Bilder von Menschen, die Kupferstecher in Europa ja niemals gesehen hatten, wie die entstanden sind, das hat mich gereizt.
Und was kann man das zusammenfassen, was Sie da sozusagen rausgefunden haben? Ich weiß nicht, wie umfangreich Ihre Doktorarbeit ist, aber es werden ein paar Dutzend Seiten sein. Kann man das irgendwie zusammenfassen für einen Laien wie mich?
Ich erkläre das gerne in einem ganz kleinen Beispiel. Es gab Vorlagen für diese Kupferstiche von einem mitgereisten Künstler. Und da hatten die Menschen, die indigene Bevölkerung, sehr große Füße, weil die eben standhaft sein mussten und auch im Hocken eben eine gute ruhende Position haben mussten. Und die europäischen Kupferstiche haben diese Füße immer auf die Hälfte verkleinert, weil sie ihnen irgendwie
zu... Weil sie keine großen Füße
hatten. Ja, weil ihnen die zu groß vorkamen. Ja. Und das zeigt einfach, wie man sich dann eben nicht an die Vorlage, das Authentische hält, sondern in seinem eigenen ästhetischen Empfinden so gefangen sein kann, dass man dann verfälscht.
Aber hatten die denn wirklich große Füße?
Proportional in dem Sinne
schon. Ja,
ja.
Ach, das wusste ich
gar nicht. Während in Europa sie ja zum Beispiel auch durch Schuhwerk Füße künstlich klein
gemacht haben. In Asien vor allen
Dingen. Das sowieso.
Also kann man ja, weiß man ja. Dann sind sie 2003 nach Dresden gegangen. Ich weiß nicht, was wir jetzt zwischendrin übersprungen haben. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin, ne, schon vorher. Ich wollte nur sagen, dann waren sie relativ lange in Dresden, dann waren Sie in Karlsruhe, dann sind Sie nach Bremen gekommen. Aber in Dresden haben Sie mit Ihrer Habilitation angefangen, die wiederum ein anderes Thema hat, weiß ich nicht. Aber es geht um kritische Weißseinsforschung. Das müssen Sie mir und ich hoffe auch einigen Zuhörern, vielleicht wissen die es auch alle, aber mir mal erläutern.
Ein Zungenbrecher, ja. Aber bewusst habe ich mich für den deutschen Begriff entschieden. Im Englischen ist es gängiger Critical Whiteness Studies. Mhm. Es geht darum, weiße Menschen in einer Sozialisierung europäischer Art, in einer Mehrheitsgesellschaft zu analysieren und eben in den Fokus auch zu nehmen, zu gucken, wie sie sich zu Minderheiten verhalten, wie weiße Menschen auch in Gemälden zum Beispiel dargestellt werden, habe ich untersucht. Und,
wo sie selbst Minderheiten sind?
Nein, in dem Fall, wo sie die Mehrheit sind. Also,
ich meine, das war jetzt sozusagen nicht ihr Feld, weil das gibt es ja auch, dass Weiße eine Minderheit sind. Das haben sie ja selber in Kolumbien erlebt. Ne?
Ja, nein, das war gar nicht das Thema. Mhm. Sondern wenn man durch eine Gemäldegalerie schlendert, gucken einen ja hauptsächlich weiße Menschen an. Und was dahinter steckt, wie es dazu kommt, also im Mittelalter zum Beispiel waren die Menschen alle eher mit so einem grünlichen Touch gemalt.
Ich habe gedacht, weißer als weiß wären sie irgendwann geworden, um dieses Weißsein so zu betonen. Ne?
Genau, also Tizian war derjenige, der tatsächlich entwickelt hat, wie man das hinbekommt, dass so eine helle Haut mit Blut darunter fließend schimmert.
Ah, ja.
Das wurde erst entwickelt, das gab es im Mittelalter gar nicht. Mhm. Und was da so hintersteckte, welche Dialoge, auch welches Ideal von Weißsein bestand, das habe ich quasi für die europäische Kunstgeschichte sehr gründlich von verschiedenen Perspektiven durchgeforscht.
Ah ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ne? Konnte man denn da konnte man doch wahrscheinlich auch schon ablesen, dass das Weißsein sozusagen schon das schon im eigenen Bewusstsein was Besseres war, als nicht weiß zu sein, oder?
Das konzentriert sich und entwickelt sich eben seit der Renaissance, das ist richtig. Und ich halte das jetzt 20 Jahre später, es ist ja viel aktueller geworden, das Thema, und ist auch breiter in Museen. Wir haben es mit so verschiedenen Besuchern zu tun und dann müssen wir ja damit umgehen, dass die Mehrheit unserer Werke, die wir zeigen, eine sehr homogene weiße Gesellschaft zeigen, die wir jetzt gar nicht mehr sind. Und insofern können solche Forschungsansätze auch helfen, um es spannend für verschiedene Menschen zu machen.
Allerdings kann man natürlich die Vergangenheit nicht mehr verändern, ne?
Nein.
Das ist ja die Diskussion um moderne Kinofilme, die, weiß ich nicht, im 17. Jahrhundert spielen, wo aber unbedingt natürlich auch jemand auftauchen muss, der schwarz ist, was mich nicht großartig stört, was aber natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Ne? Es sei denn, das sind irgendwelche Bediensteten oder so, aber jedenfalls nicht. Mir fällt gerade ein, wie heißt nochmal diese kitschige Serie, die so wahnsinnig erfolgreich ist, wo auch der Hochadel sozusagen auch Schwarze sind. Eine Netflix-Serie. Mir fällt aber der Name
jetzt die kenne ich, glaube ich, nicht.
Ja, also dann sind Sie nach Bremen gekommen. Was hat Sie nach Bremen gezogen?
Ehrlich gesagt erstmal die Sicherheitsstruktur. Denn ich war alleinerziehend und in Karlsruhe hatte ich eine befristete Stelle. Und habe dann angefangen zu suchen, als ich fertig mit der Habilitation war. Und es war ein Zufall. Ich habe die Zeit aufgeschlagen und da suchtete der Senator für Kultur eine Wissenschaftler, um vor allen Dingen beim Deutschen Schifffahrtsmuseum zu unterstützen.
Wieder ein ganz anderes Thema, ne?
Richtig.
Haben Sie vorher mit Schiffen wahrscheinlich gar nichts zu tun.
Überhaupt nichts. Und dann war ich hier und bin tatsächlich dreimal die Woche nach Bremerhaven gefahren und habe da sehr intensiv 2013 das Haus unterstützt. Insofern, ja, es zieht sich durch mein Leben. Ich suche immer wieder neue Herausforderungen.
Schiffe, was ist da die Faszination? Konnten Sie dem richtig was abgewinnen? Meistens ist das ja so, wenn man in sich in ein Thema einarbeitet, plötzlich findet man das interessant, wo man am Anfang denkt, was soll ich denn damit? Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, das ist bei Journalisten ja auch oft so.
Also damals ging es eher um Strukturfragen. Also, die Leibniz-Evaluierung stand an. Also da habe ich mich jetzt gar nicht so sehr mit der Schifffahrt beschäftigt.
Sondern darum, wie man sich aufstellen muss, damit man weiterhin in dieser Förderung bleibt. Richtig. Was für die ja überlebenswichtig ist, kann man
so
ja
sagen. So ist das. Aber in letzter Zeit habe ich mich sehr, mehr mit dem Norddeutschen Lloyd beschäftigt für unsere neue Ausstellung und hatte mehrere Gespräche mit alten Kapitänen. Und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Blut geleckt und finde das total spannend, mit denen Interviews zu führen und zu hören, wie die diese Zeit der 50er Jahre vor allen Dingen erinnern.
Mhm. Als Direktorin des Focke-Museums machen Sie noch diese Arbeit, diese wissenschaftliche Arbeit?
Ja.
Da stehen Sie drauf oder weil es gar nicht anders geht aus Personalmangel?
Ja, wenn wir noch 3 Kuratoren einstellen könnten, dann müsste ich das nicht tun. Aber natürlich mag ich das auch ganz gerne, dieser Wechsel zwischen dem Management und eben der kuratorischen Tätigkeit. In der kommenden Ausstellung kuratiere ich tatsächlich auch einen ganzen oder eigentlich 2 Bereiche. Einmal das Thema Kolonialismus und koloniale Kontexte in der Chronologie und den Themenraum Wirtschaft und Technik.
Ah ja, also eine Mischung aus, eigentlich ist es zu viel verlangt, aber ich mache es auch ganz gerne, so ungefähr.
Ja, ja, so kann man das beschreiben.
Die Chance, dass Sie noch 3 Kuratoren bekommen, ist relativ klein, oder?
Ja, das, also man kann ja immer träumen,
ja.
Aber halt es nicht für realistisch.
Da müssten Sie Frau Ehrlichholz weichklopfen und Herrn Bovenschulte als Kultursenator.
Ja, ich glaube, selbst wenn ich das könnte, dann könnten die an der Stelle auch nichts tun. Also die Haushaltslage ist, wie sie ist. Und wir stehen da als Haus auch ganz gut da im Verhältnis eigentlich.
Ja. Also jetzt sind Sie 12 Jahre in Bremen. Was gefällt Ihnen hier besonders und was missfällt Ihnen? Da will ich das besonders, nehme ich da einfach weg.
Also der berühmte Spruch, man begegnet sich immer wieder auf dem Marktplatz, man begegnet sich 3-mal, das kann ich einfach bestätigen. Auch noch stärker, seitdem ich Direktorin bin. Man trifft immer irgendjemand, mit dem man über Ecken schon zu tun hat. Das finde ich unheimlich spannend.
Man und kann allerdings auch Leute treffen, die man nicht so gerne sieht. Und die trifft man dann auch immer wieder. Ne?
Das gehört eben dazu. Man ist eben auch gerade in dieser Position doch auch so unter Beobachtung. Es passiert durchaus mal, dass man mich auch anspricht und kennt. Und ich denke, oh je, Mini, wer war das denn jetzt eigentlich nochmal? Und mit meiner Biografie ist es natürlich auch wahnsinnig faszinierend, diese Kaufmannsfamilien kennenzulernen, die vielleicht in 4. bis 8. Generation Geschichte auch machen und dafür stehen und mit denen ins Gespräch zu kommen, das finde ich unheimlich faszinierend.
Mit den Pfeffersäcken, werden sie, wie sie ja liebevoll genannt werden.
Ja, ob das so heute noch so passen würde, ist ja auch wieder die andere Frage. Aber wie Familientradition auch zum Beispiel wieder in Verbindung zu Südamerika, das in der Welt unterwegs sein, tradiert wird, weitergeführt wird, das ist wirklich spannend.
Mhm. Was missfällt Ihnen? Also das war jetzt eine Sache, aber es gibt doch bestimmt noch mehr, was Ihnen an Bremen gefällt. Oder sagen wir so, warten Sie darauf, dass Sie in der Zeit wieder irgendeine Stellenanzeige sehen, vielleicht online und dann sich weiter wieder entfernen, weil der nächste Berg wartet?
Nein, also missfallen würde ich das überhaupt nicht nennen, aber manchmal empfinde ich Bremen dann doch auch so ein bisschen eng und das hat mich dann dazu gebracht, jetzt Ideen zu entwickeln, wie wir vielleicht später mal eine größere Ausstellung machen können, Bremen und die Weltbezüge. Oder wir kuratieren das eben in die neue Ausstellung auch rein, weil das in der früheren Ausstellung tatsächlich überhaupt nicht vorkam, Bremen und die Welt.
Also zu viel Nabelschau, meinen Sie?
Ja, man muss, glaube ich, immer so ein bisschen sich selber ausdehnen und den Kontakt nach außen suchen, um auch neue Inspiration zu bekommen. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich dann Kollegen aus anderen Ländern oder aus anderen deutschen Städten treffe, um sich dann eben selber auch zu korrigieren.
Und das ist in Bremen nicht so weit verbreitet, dieser Blick über den Tellerrand. So im eigenen Saft schmoren oder wie man das auch immer nennen will?
Ja, also vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das Focke-Museum so eine Zeit lang auch als so das Heimatmuseum von Schwachhausen verstanden wurde, was wir schon lange nicht mehr sind.
Heimatmuseum von Bremen sozusagen, ne? Genau. Ist ja auch nicht so ganz falsch. Also es ist ja auch nicht beleidigend, ne? Weil jede Stadt hat ihr eigenes Museum, ne? Wo es um die eigene Stadt geht. Aber das stimmt, Heimatmuseum schon, ja.
Wir sind aber ja auch gar kein Stadtmuseum, wir sind ein Landesmuseum und ich finde das immer so spannend, wenn dann Menschen fragen, ja kommt denn da auch Bremen-Nord vor, kommt denn auch Bremerhaven vor? Mhm. Und ich jedes Mal sage, ja selbstverständlich, also innerbremisch macht man sich manchmal ja auch schon kleiner, als man ist.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, es ist keine Stadt, es ist Land, aber es ist natürlich in Bremen ist das Land nun, stimmt, Bremerhaven spielt halt noch, obwohl die haben ja auch noch ein eigenes Museum. Die haben noch ein eigenes Heimatmuseum, wenn man es so, was ich übrigens auch sehr schön finde, das ehemalige Morgensternmuseum, das heißt jetzt gar nicht mehr so, ne?
Mhm. Ja. Das ist das historische Museum.
Historische
Museum, genau. Mit dem Direktor, Herrn Dr. Kehler, komme ich auch sehr gut zurecht. Und wenn es Landesthemen sind, dann ruft er mich an.
Ja, das Fischgeschäft ist so wunderbar. Ich finde das architektonisch übrigens auch sehr gut gelöst, obwohl das ja auch nicht sehr modern, also noch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist das toll, dieser Raum ist wunderbar.
Ja.
Also ich liebe das wirklich, also auch architektonisch. Jetzt kommen wir aber zum Focke-Museum. Mhm. Finden Sie das denn doof, wenn man sagt Heimatmuseum? Ist das liegt es am Heimat, obwohl gegen Heimat ja gar nicht steht, oder liegt es an, das hört sich an wie hier, wir haben noch eine Zinnfigurensammlung und das war's?
Ja, das, ich finde der Begriff als Museum, also Heimatmuseum, klingt zu klein, weil wir sind immerhin ein Team von 54 Menschen und arbeiten natürlich auch sehr professionell. Heimatmuseen werden oft ja auch eher ehrenamtlich geführt. Ja.
Kommt auf die Größe an, ne? der Stadt oder der Heimat.
Das ist richtig. Und natürlich klingt bei Heimat oft fälschlicherweise auch mit, dass es eben so eine bodenständige Tradition über mehrere Generationen nur spiegelt. Und insofern war mir das eine riesige Freude, als ich das erste Mal durch das Gelände des Focke-Museums gelaufen bin und im Garten eine Tabakpresse aus Kolumbien gefunden habe. Und das sind so die Ansätze, wo ich denke, wir können auch zugewanderten Menschen zeigen, dass das auch ihre Heimat ist, beziehungsweise sie haben in unserer Sammlung eben auch Objekte aus anderen Ländern und Bezügen. Und das groß zu machen, das, glaube ich, ist heute moderner und interessanter. Und da bringen wir sowohl die Kaufmannschaft zusammen, als auch eingewanderte Menschen oder so unruhige Menschen wie ich, die ständig unterwegs sind.
Ja, ja, aber im Heimatmuseum in kleineren Städten ist das ja auch so. Da gibt es ja auch manchmal Bezüge ins Ausland. Kommt drauf an, was da für Unternehmen zum Beispiel saßen, ne? Also ich finde, Heimatmuseum hat eigentlich nichts Negatives. Ich weiß, da beschäftigt man sich schon mit der eigenen Geschichte im weitesten Sinne.
Das ist
die halt vielfältiger ist, sagen Sie, als Borgward und die Zinnfigurensammlung.
Ja, definitiv.
Und das, glaube ich, den Leuten irgendwie ein bisschen klar zu machen.
Ja, das ist sicherlich die Aufgabe. Begriffe sind ja auch oft so modisch belegt oder es gilt dann verstaubt. Es gibt ja inzwischen auch viele Museen, die dann nicht mehr Museen heißen wollen.
Ja.
Das ist natürlich schwierig, weil Museum ist auch ein eingeführter Begriff und ist eine Institution. Ja.
Ja. Das Focke-Museum, finde ich, zeichnet eine wunderbare Lage aus. Also mitten im Grün. Es hat wirklich wenige Museen haben so einen großen Platz außenrum, da kann man sich irgendwie auf die Wiese legen im Sommer, das ist schön. Allerdings ist es eben weit weg vom Kern. Wie viele Touris schaffen das denn dahin, die jetzt nicht speziell vorher schon wussten, ich gehe auch ins Focke-Museum? Das ist doch, glaube ich, schon ein Problem. Mhm. Straßenbahnhaltestelle hat sie ja nun mal, ne? Hin oder her.
Ja, welches Museum hat schon eine Straßenbahnstation, die mit dem eigenen Namen hat? Also das ist schon ganz gut. Naja, es ist natürlich auch relativ. In Berlin muss ich locker mal 10 Minuten mit der Bahn fahren, um irgendwo hinzukommen. Insofern ist das ein bremisches Gefühl, dass es vom Stadtkern weit weg ist. Aber tatsächlich war ich vor 2 Wochen am Wochenende unterwegs. Ich schlender dann immer gerne mal so durch die Besucher und suche das Gespräch und habe 2 Rollstuhlfahrer angesprochen, mit denen ins Gespräch gekommen. Die waren aus Hamburg angereist, um sich die Ausstellung anzugucken.
Die Documenta?
Ja, genau. Mhm. Also das hat mich sehr beeindruckt, mit 2 Rollstühlen aus Hamburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, zu sagen, ja, das ist eine Ausstellung, da wollen wir hin.
Ja, die Dauerausstellung können Sie ja im Moment sich nicht angucken, aber wie ist es bei der Dauerausstellung? Das ist ja, also ich glaube, die Lage ist fantastisch, aber sie ist halt wie beim Universum ja auch so ein bisschen ab vom Schuss, ne? Schöner wäre es, obwohl ich weiß natürlich nicht, in welchen Städten sind die Museen oder die Landes- oder Stadtmuseen schon mittendrin.
Also ich würde sagen, dass unsere Lage in der Kombination von dem Garten, diesem Park, der Architektur durchaus ideal ist. Wir werden, wenn wir neu eröffnet haben mit der Sammlungsausstellung, natürlich am Marketing nochmal kräftig arbeiten müssen, weil unser Anspruch ist natürlich, dass die Ausstellung eben Bremen auch für Touristen zeigt. Diese Kuriosität, das kleinste Bundesland zu sein, ist schon so ein Aufhänger. Wir kuratieren entlang des roten Fadens, das Ringen mit der Freiheit.
Mhm. Mit der Selbstständigkeit habe ich gesehen, ja.
Genau, ein sehr aktuelles Thema. Und insofern hätte ich durchaus die Hoffnung, dass, wenn wir wieder eröffnen, auch Touristen kommen, um sich die Dauerausstellung, die auch immer mal sich verändern wird, sich anzugucken.
Mhm. Das ist ja das größte Projekt, ne? 3 Jahre geschlossen. Wie läuft es denn eigentlich? Schaffen Sie das, den Zeitplan, den Sie sich vorgenommen haben? Erstens ist ja oft ein Problem, weil da können ja irgendwelche Unwägbarkeiten auftauchen. Die wenigsten schaffen das ja oder so in etwa. Und die Baukosten haben Sie wahrscheinlich auch mit zu kämpfen, weil die einfach steigen. Da kann man auch nichts gegen machen.
Ja, also was mich sehr gereizt hat, als die Stelle im Focke-Museum frei wurde, war, dass ich wusste, da ist ein Team, die haben schon mal das Haus ausgeräumt, nämlich zu einer energetischen Sanierung 2012, sodass ich jetzt mit keinen großen baulichen Überraschungen rechne. Mhm. Also dieser Horror, man findet hinter der Wand noch irgendwas, was dann das ganze Geld frisst. So, genau. Da bin ich sehr optimistisch, dass uns sowas nicht passiert. Wir überdachen ja nur die Innenhöfe und machen eine neue Ausstellung. Insofern ist das begrenzt. Und Baukostensteigerung, da mussten wir vor 1,5 Jahren wirklich sehr radikal uns eine Lösung überlegen.
Abstriche machen hier und da.
Ja, sodass wir jetzt 2 Bauabschnitte haben. Der erste Bauabschnitt ist die Hofüberdachung mit der neuen Ausstellung und dann soll sich anschließend der zweite Bauabschnitt mit dem Bürgerforum. Und das ist ja so unsere Vision, dass wir Museum und Bürgerforum vereinen in einem Kulturcampus, um wirklich diesen großen, lebendigen Veranstaltungsbereich mit Museum in Übereinstimmung zu bringen.
Bis jetzt ist aber nur der erste Bauabschnitt überhaupt klar finanziert, durchgeplant und sonst was. Mussten Sie da auch schon Abstriche machen, dass man zum Beispiel sagt, jetzt gibt es ich weiß nicht, was man da für Abstriche überhaupt machen kann, irgendwas, was man schon gerne gehabt hätte, aber was man sich nicht mehr leisten kann?
In dem ersten Bauabschnitt so erstmal nicht. Natürlich in der Konzeption, es gab vorher nochmal einen dritten Abschnitt quasi, den man mal gedacht hatte. Aber so wie ich mit meinem Team 2020 gestartet bin, ist es jetzt so, dass wir den ersten Abschnitt so machen können, wie wir es möchten.
Mhm.
Und wir fangen jetzt schon an, um den zweiten zu kämpfen.
Ja, wie teuer soll der zweite sein?
Da gibt es noch keine klaren Prognosen, weil wir im Grunde genommen, als klar wurde, dass durch die Baukostensteigerung es eng wird, geguckt haben, dass wir den ersten Bauabschnitt ordentlich hinbekommen. Da kämpfe ich auch immer wie so ein Löwe, dass man jetzt nicht anfängt, die Ausstellung billiger oder einfacher zu machen.
Das meinte ich, ne? Dass man denkt, man hat insgesamt so ein Budget, jetzt geht halt 2/3 statt die Hälfte vielleicht für den ersten, dass man das lieber ordentlich macht und dann guckt, wann der zweite kommt.
Ja. Das war schon ein Rat, den ich damals dem Deutschen Schifffahrtsmuseum auch gegeben habe. Dann macht nur erstmal einen Abschnitt, aber so, dass die Leute begeistert sind. Und dann ist es einfacher, das danach zu bekommen. Und insofern haben wir da einen sehr sauberen Schnitt nach der Entwurfsplanung gemacht. Und für den zweiten Bauabschnitt muss dann eine komplette neue Kalkulation entstehen. Da kann man dann natürlich aufsetzen, aber das muss neu angegangen werden.
Einfach ist das nicht, ne? Weil wenn man sagt, das Focke-Museum hat ja jetzt gerade erstmal seinen schönen Innenhof bekommen, jetzt warten wir mal 5, 6, 10 Jahre, dann machen wir vielleicht den nächsten Schritt. Die Verführung ist, glaube ich, für einen Politiker, der jeden Cent, also jeden Euro nur einmal ausgeben kann, ziemlich groß, ne?
Definitiv kann das eine Versuchung sein, aber wir haben natürlich das Angebot, dass wir wahnsinnig viele Menschen bei uns auf dem Gelände haben. Schwachhausen hat auch kein Bürgerhaus. Das heißt, wir sind der Ort, wo der Beirat tagt, wo auch die Bürger mal Veranstaltungen machen können. Unsere Räume sind permanent ausgebucht. Insofern können wir an Zahlen sehr gut nachweisen, dass der Raumbedarf da ist. Weil diese Idee des Bürgerforums ist ja auch, vor allen Dingen Räume zu schaffen, die von Stadtteilgruppen auch genutzt werden
können. Wo man auch seinen 80. Geburtstag feiern könnte?
Auch das. Also wir haben ein 3-Säulen-Modell. Das eine sind unsere Veranstaltungen, das andere sind Kooperationen, die wir mit Partnern machen. Und das dritte ist das Vermietungsgeschäft. Und da versuchen wir eben sowohl Einnahmen zu generieren, als auch unser Programm durch Kooperationen breiter zu machen.
Also sind Sie ganz optimistisch, dass vor allen Dingen der Beirat wahrscheinlich dafür kämpft?
Das tut er mit Sicherheit, ja.
Ja. Apropos Beirat, haben Sie eine Namensvetterin in Bremen, die in der SPD ist?
Nein.
Oder sind Sie Sozialdemokratin und in Osterholz mal Beiratsanwärterin gewesen?
Richtig, da haben Sie bei Facebook geguckt.
Nee, das habe ich bei uns gefunden.
Aber das ist witzig. Ich dachte, Anna Greve, ja, kann es schon zwei geben, theoretisch.
Ne? Theoretisch kann es das geben. Aber nein, tatsächlich, nachdem ich als junger Mensch bei Amnesty International angefangen habe, hat mich die bremische Verwaltung und Politik so begeistert 2016, dass ich gedacht habe, ich muss mir mal Parteipolitik angucken. Es war ein relativ kurzer Ausflug. Aber ich habe viel, viel dadurch gelernt. Würde ich auch jedem jungen Menschen empfehlen, sich mal anzugucken, wie Demokratie in den Strukturen funktioniert.
Aber dann hatten Sie ja irgendwann die Nase wieder voll. Oder lag das daran, dass Sie einfach zu viel zu tun hatten und es nicht mehr? Sie sind ja wahrscheinlich noch Sozialdemokratin.
Ja, mein Parteibuch habe ich nicht abgegeben, aber ich bin nicht mehr aktiv. Auch tatsächlich aus der tiefen Überzeugung, dass Museumsarbeit deswegen bei den Bürgern Vertrauen genießt, weil es parteipolitisch unabhängig ist.
Ich wollte gerade sagen,
da lege ich großen Wert
drauf. Ja, ich dachte, dass Sie als Sozialdemokratin sich bessere Chancen erhoffen, wenn es wieder um Geld geht.
Nein,
weil immerhin
nein.
Ist Herr Bohnenschulte und Frau Emichholz sind Ihre Genossen.
Das duzen hilft
Sie
nichts,
doch auch, oder?
Nein.
Oder duzt man sich nicht mehr in der SPD? Doch.
Ja, aber das Duzen hilft ja dann auch noch nicht irgendwie, um konkret an Geld zu kommen. Nein, also mir ist es wirklich wichtig, für alle Bremer Museumsarbeit zu machen. Und deswegen habe ich, als ich Direktorin wurde, quasi so, wie es verantwortbar war, meine Aufgaben auch abgegeben. Und wenn wir hier so plaudern, was mich persönlich freut als Mutter, mein Sohn ist in der Zeit auch politisch aktiv geworden. Und da habe ich gedacht, das ist auch eine gute Chance, selber das aufzulassen.
Er ist auch Sozialdemokrat.
Und ihm den Raum zu geben, das selber für sich zu entdecken.
Der ist bei den Jusos oder wo ist der im Angel?
Der ist tatsächlich in Osterholz auch aktiv. Insofern habe ich
auch
den Ortsverein verlassen, damit nicht Mutter und Sohn da zusammensitzen, sondern er im jungen Alter das lernen kann. Weil ich glaube, das ist wirklich eine tolle Schule zu sehen, wie strukturiert man Sitzungen, wie bereitet man Themen auf. Also diese Dinge, die man im Beruf auch gut gebrauchen kann.
Wie dick sind die Bretter, die man bohren muss, um was zu erreichen?
So, wie sammelt man Mehrheiten, wie geht man mit Opposition um? Und das sind Grundkenntnisse in der Demokratie. Da würde ich auch sagen, es ist fast egal, in welcher Partei man diese Erfahrungen
hat. Er ist 21, ne? 20 oder 21?
20 ist er.
Genau, 20 und ist im Beiratsmitglied.
Der ist sogar im Beirat gewählt worden, genau.
Ja, alle Achtung. SPD Osterholz Beirat, ich dachte halt, das wäre jetzt ein Zufall, kann ja sein, das ist, spricht ja auch irgendwie nichts dagegen. Nur sie wirken ein bisschen überrascht, als ob Ihnen das irgendwie nicht ganz so, also Ihnen das doch, ist das doch nicht unangenehm, oder?
Nein, das passt jetzt nur eben nicht mehr zu meiner jetzigen Tätigkeit. Aber ich
sind, Sie sind ja auch nicht mehr im Beirat.
Ich habe tatsächlich damals Facebook kennengelernt und soziale Medien und habe das sehr gezielt genutzt, um das mal kennenzulernen. Mhm. Deswegen findet man einiges zu mir und ich stehe da auch dazu und habe das zum Beispiel benutzt, als ich ans Focke-Museum gekommen bin. Da habe ich so eine Aktion gemacht, 100 Tage, 100 Objekte. Und da habe ich einfach profitiert von dem, was ich gelernt hatte.
Ja, ich habe Sie auf Facebook auch, ich habe jetzt gar nicht nochmal nachgucken können, aber Sie haben bei Facebook zumindest eine Zeit lang auch ganz viele Trends mitgemacht, ne? Tänze zum Beispiel, die gerade so in waren, da habe ich gedacht, alle Achtung, also dass jemand, dass Sie das gemacht haben, ich weiß nicht, machen Sie das immer noch, dass Sie auch so, ich weiß nicht, diese komische Bucket-Eyes-Challenge und solche Sachen, Sie haben jedenfalls solche Sachen gemacht, wahrscheinlich auch durch Ihren Sohn mit beeinflusst, ne? Wenn man Kinder hat, ist das ja, oder ist das einfach...
Nee, das war eher die Corona-Zeit. Wir waren ja alle herausgefordert, gerade in Museen auch, zu überlegen, wie können wir in Kontakt zum Publikum kommen. Und damit hatte das zu tun. Und wir hatten statt Kurzarbeit, haben zum Beispiel die Kollegen aus Reinigung und Aufsicht eben auch Projektarbeit gemacht. Und mit denen habe ich auch einiges ausprobiert. Ich habe auch so ein paar Posts mit Gebärdensprache gemacht. Ich habe auf mein Auto einen Aufkleber vom Focke-Museum, mein privates Auto, geklebt, damit man einfach sieht, ah, da ist jemand Neues, die macht etwas. Aber ich kann auch gut verstehen, dass manche das vielleicht auch ein bisschen komisch oder sogar peinlich finden.
Jerusalema, den Tanz haben Sie, glaube ich, gemacht.
Richtig.
Weil ich jetzt fällt mir gerade ein, dieses Lied, was man nicht mehr vergisst. Und dass da ganz viele, auch ganze Krankenhausstationen, Chefärzte mit irgendwelchen Pflegern und so, das war ziemlich beeindruckend sogar, ne, finde ich, was die Leute da gemacht haben. Das hatte mit Corona zu tun, das stimmt. Können Sie das noch?
Also wir haben das tatsächlich mit 5 Kolleginnen auch aufgenommen. Wir haben es aber nie veröffentlicht, weil wir das mit den Musikrechten nicht irgendwie organisiert gekriegt haben. Aber mein Plan wäre, dass wir für die kommende Sammlungsausstellung das vielleicht tatsächlich reinbringen, weil das so symptomatisch ist, wie Sie sagen. Krankenhäuser haben das gemacht, dieses Gemeinschaftsgefühl und dass ich zwischen den Kurfürsten mit Teilen meines Teams getanzt habe, das wird bestimmt so auch nicht wiederkommen.
Nee, das ging um die ganze Welt, muss man ja auch sagen.
Richtig.
Das zum Beispiel auch, dass Corona die Welt viel mehr näher zusammengebracht hat, ja. Wo alle diese Probleme waren. Ich habe in dem letzten Artikel, den wir über die neue Dauerausstellung berichtet haben, oder einer der letzten Artikel, da ging es darum, dass das war im November 23, dass sie noch überlegt haben, deswegen komme ich darauf, wie man manche bremischen Themen umsetzt, zum Beispiel Corona in Bremen. Mhm. Das ist ja, wäre ja ein Beispiel. Haben Sie noch andere? Haben Sie, weiß ich nicht, besondere, haben Sie sich Masken selbst genäht zum Beispiel schicken lassen? Könnte man ja meinen. Ne? Ich habe auch welche genäht. War ja auch nicht so schwierig, bis ich rausgestellt habe, die nützen überhaupt nichts. Ja, genau. Wie wird denn Corona sich niederschlagen? Wissen Sie das inzwischen?
Das hat sich tatsächlich sehr verändert. Und da merkt man dann, wie man als Geschichtsmuseum mit der Gegenwart doch sehr herausgefordert ist. Wir hatten eine Zeit, wo wir tatsächlich Objekte gesammelt haben, einen Aufruf hatten und auch gedacht haben, wir machen eine Stadtlaborausstellung, eine größere Sonderausstellung. Und haben dann aber gemerkt, das war diese Zeit, wo die Todesquoten dann eben auch stiegen, wo wir gesagt haben, das ist nicht angemessen, dazu eine Ausstellung zu machen.
Und das heißt sozusagen, was so dramatische Folgen hat, dann zur Schau zu stellen,
Anführungsstrichen. Genau, und da haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Wir haben dann so ein paar Dinge, die uns geschickt worden sind, auf der Homepage dargestellt. Und wir werden sicherlich in der neuen Ausstellung dazu das ein oder andere Objekt zeigen. Aber es ist auch nicht mehr aus heutiger Sicht so ein großes Kapitel, wie wir damals gedacht haben. Mhm. Das heißt, in unserer Ausstellung wird es auch ein letzte Epoche mit Zukunftsausblick geben. Und da der ist tatsächlich so modular konzipiert, dass wir den relativ schnell verändern können, auch immer mit Bürgerbeteiligung, weil wir uns nicht anmaßen würden, in der Gegenwart zu sagen können, was sind jetzt die Themen der Jetztzeit.
Was kann man denn ausstellen bei Corona? Das war meine Frage. Ah. Was gibt es da für ein Objekt?
Also tatsächlich haben wir eine Apparatur von jemandem, der dann von seinen Verwandtschaften auf den Balkon hochziehen konnte, essen.
Ah ja, verstehe.
Also
ja,
das ist so eine Art von Flaschenzug.
Ja, mir fällt gerade ein, der Bremerhavener, der eine Maske erfunden hatte mit Reißverschluss, was natürlich im Nachhinein auch, aber wusste man ja nicht, damit man essen konnte. Da wusste man ja nicht von Aerosolen oder so, wie das, dass das natürlich vollkommen, dass das natürlich keinen Sinn macht. Ja. Ne? Hab ich gedacht, solche Kuriositäten. Apropos Sammlungen, Sie kriegen ja auch viele Sachen angeboten. Vielleicht können Sie hier mal sagen, dass Sie nicht jede Puppe, die vor 150 Jahren in einem bremischen Kinderzimmer saß, nehmen können, und haben mal gesagt, es müsste auch ein Entsammlungskonzept geben, weil natürlich Generationen vorher ganz anders gesammelt worden ist. Und ich denke mal, wenn ich ein Museum hätte, würde ich immer denken, ich nehme, was ich kriegen kann. Man weiß ja nie, aber sie haben halt auch begrenzten Platz. Ne?
Das verändert sich tatsächlich. Also ich freue mich immer wieder, dass ich Kontakt zu den ehemaligen Kuratoren noch habe, die längst verrentet sind. Und die erzählen teilweise, dass sie aus der Rückschau jetzt auch denken, dass sie zum Beispiel viel zu viele Kaffeedosen angenommen haben. Wir haben über 70 Kaffeedosen und die werden wir nie ausstellen können. Und so spannend sind sie dann nun auch wieder.
Können Sie denn nicht versteigern? Weil ich glaube, da gibt es großes. Darf man das? Das weiß ich gar nicht. Aber wenn man die versteigern oder verkaufen würde, würde man wahrscheinlich sehr viel Geld zusammenkriegen. Weil es ja viele Leute gibt, die so eine Affinität dazu haben und sowas gerne zu Hause haben.
Da gibt es im deutschen Museumswesen sehr strenge Regeln. Es ist so, man kann entsammeln und das wird auch zunehmend getan, wenn man feststellt, man wird es nie ausstellen. Das ist vielleicht auch nicht so ein Unikat. Aber das ist abgestuft. Man muss es erstmal anderen Museen anbieten. Aha. Erstmal in der Region, dann bundesweit. Und wenn man doch am Ende verkauft, dann gibt es sogar die Auflage, dass die Einnahmen für Restaurierung von Kunst oder Kulturgütern verwendet werden müssen. Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut, weil es das natürlich in anderen Jahrhunderten und in anderen Ländern auch schon gegeben hat, dass zum Beispiel Regierungen gesagt haben, Mensch, das ist doch was wert, das können wir jetzt mal verkaufen. Das wäre hier in Bremen undenkbar.
Aber ist sowas denkbar, dass Sie sowas mal machen? Oder ist der Aufwand viel zu groß, weil Sie kein Personal haben, erst alle abzuklappern, zu fragen, wollt ihr es haben? Aber irgendwohin muss man ja damit. Wenn Sie entsammelt haben, können Sie das ja nicht auf den Müll werfen.
Das ist richtig. Also in der Schweiz gibt es tatsächlich gerade ein Programm zum Entsammeln. Und das kostet auch mehrere Millionen, weil jedes Objekt sich angeguckt wird. Alles wird dokumentiert. Und ich bin in so einem Kreis von deutschsprachigen Geschichtsmuseen, also in ganz Europa. Und da haben wir das festgestellt, dass das Entsammeln nach systematischer Art tatsächlich teurer ist, als wenn man noch ein Regal aufstellt und es dann eben bewahrt.
Schade, ich habe gedacht, ich käme an eine alte Kaffeedose.
Nicht über uns.
Noch nicht über Sie. Weil theoretisch ist das denkbar, nur der Aufwand ist halt wahnsinnig, wenn ich das höre, was man da erst alles machen muss.
Das
ne?
ist richtig.
Obwohl das ja auch typisch deutsch ist, wieder ein bisschen.
Ja, das hat aber beides, ne? Wie der ganze bürokratische Apparat, der ist mal erfunden worden, um Steuergelder zu verwalten, um gerecht zu sein. Und manchmal schlägt das dann eben in
zurück.
Zu lange Bauprüfung
um. Ja, genau. Dann das andere Thema fällt mir noch ein, was Sie auch, wo Sie noch nicht genau wussten, wie Sie es darstellen, ist das Thema Raumfahrt.
So ist das. Ich bin nächste Woche mit OHB verabredet.
Und dann
bin gespannt.
Ein Ausstellungsstück zu bekommen.
Also ich nehme gerne die Fachberatung natürlich entgegen. Als Kunsthistorikerin kuratiere ich Wirtschaft und Technik und verstehe mich aber als Moderatorin. Das heißt, ich spreche mit sehr, sehr vielen Unternehmen und befrage die oder auch die Handelskammer, wie sie ihre Themen darstellen würden. Und im Dialog entwickelt sich was. Und bei der Raumfahrt war ziemlich schnell klar, wir können sie nicht 1:1 in Größe darstellen.
Können Platz keine haben wir Rakete nicht. In den Garten stellen.
Und daraufhin kam dann die Idee, es andersrum zu machen, ganz klein als Mobile.
Ah, ja.
Jetzt sind wir aber am Überlegen, ob wir vielleicht mit neueren Techniken, es gibt ja so 3D-Visualisierung, ob wir da was machen. Und das werden wir uns zusammen überlegen. Die Idee steht noch nicht.
Sie können keine Rakete in den Garten stellen?
Nein. Das würde, glaube ich. Na, wir haben tatsächlich so einen Gedanken mal gehabt, eine bestimmte Größe zu simulieren, damit man sich in Relation dazu sehen würde. Aber gleichzeitig haben wir ja auch tolle Skulpturen, die wir in den Garten stellen wollen.
Ja, aber stellen Sie sich vor, man würde weithin, würde man schon die Rakete sehen, wissen lassen, das Focke-Museum.
Ja, also sie sind ganz nah bei Dingen, die wir durchaus mal bewegt haben. Wir sind ja Besitzer des Kiefert-Pavillons und der hat einen großen Klotz, der oben zu erkennen ist in Orange. Da haben wir einmal im Team durchdiskutiert, das wäre doch was, wenn man den von Weitem sehen würde. Gleichzeitig passt der natürlich überhaupt nicht sehr zu dieser 60er-Jahre-Architektur, die wir haben. Und es ist ja auch ein Gesamtensemble unter Denkmalschutz, also das wollen wir jetzt auch nicht zu quietschig stören.
Wie ist das überhaupt? Inzwischen müssen Museen ja interaktiv sein. Ne? Die Zeiten, wo man sich was anguckt und Schautafeln liest, bei Jüngeren vor allen Dingen, ist ja komplett vorbei. Wenn ich nicht dran rumtatschen kann und irgendwas aufspringt, aufploppt oder sonst was, das geht nicht mehr. Ich finde es ein bisschen traurig, aber es ist einfach so, man kann auch rumheulen, aber es ist trotzdem... Wie interaktiv wird das denn sein, wenn Sie sagen 3D? Ist das so ein 3D im Raum oder so? Kann ich mir das so vorstellen? Oder
bei der Raumfahrt... könnten wir uns vorstellen, tatsächlich mit einer Projektion zu arbeiten, die 3D visualisieren. Wir werden aber in der Ausstellung zum Beispiel auch sehr viele sehr hochwertige Tastmodelle haben. Mhm. Also ich habe neulich den Prototypen anfassen dürfen von der Isabella, dem Auto. Und es war einfach schön, darüber zu fassen, diese Karosserie in klein zu spüren. Das richtet sich in erster Linie an blinde Menschen. Aber auch ich werde das alles anfassen, weil es so gut gemacht ist von den Materialien her. Da lege ich großen Wert drauf, dass man Freude daran haben wird. Ich möchte auch, dass man Öl riecht, da wo es um Arbeit in den Werften geht. Und dass die Möwe kreischt, wenn es um die edle Schifffahrt geht. Also wir wollen durchaus versuchen, verschiedene Sinne auch anzusprechen.
Ja, wie gesagt, das ist heute fast Standard. Ne?
Ja.
Also gerade um Kinder und Jugendliche und junge Menschen, glaube ich, zu begeistern, weil die natürlich auch voll sind mit solchen Sachen, weil sie erleben. Ne? Wie finden Sie das persönlich? Sie brauchen das wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ich glaube, das Anfassen finde ich toll. Also wir haben zum Beispiel etwas, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Unsere Vitrinen werden an einer Seite unterschiedliche Materialien durch die Epochen haben. Wir fangen mit Stein im Mittelalter an, gehen dann über sowas wie Stahl im 19. Jahrhundert und landen in den 70er Jahren bei Stoff. Also da wollen wir durch die Materialität das ästhetische Erlebnis auch fördern. Gleichzeitig glaube ich, dass nicht alles Digitale unbedingt hochmodern sein muss. Wie gesagt, so analoge Spiele oder was zum Anfassen ist auch gut. Also ja, da wo es was zum Anfassen gibt oder Sitzgelegenheiten, die probiere ich in jedem Museum aus.
Oder so Hörstationen, ne?
Ja.
Finde ich auch meistens ziemlich attraktiv. Aber also so bei Möwengeschrei denke ich, die Fantasie bleibt dann auch ein bisschen auf der Strecke. Ne? Brauche ich Möwengeschrei, weil meine Fantasie das nicht mehr herstellen kann? Das ist halt so eine Frage.
Ach so, ja. Also ich würde jetzt auch gar nicht das so groß sehen, sondern was so ein ganz kleines Piepen ist oder so, wo man neugierig wird, so ein Anteasern, was dann die Fantasie wachsen
anregt.
Lässt.
Ah, ja.
Das, glaube ich, macht durchaus Sinn.
Mhm. Was ist das? Also halten Sie den Zeitplan ein? Können wir das 2026, ich weiß gar nicht in welchem Monat, können wir uns dann die neue Ausstellung angucken?
26 auf gar keinen Fall. Die Prognose ist im Moment 28. Ui,
aber es war mal 26,
ne? Es war mal 26, als ich angetreten bin 2020. Und das hat tatsächlich mit dem Zusammenbrechen der letzten Bundesregierung zu tun. Da gab es Verzögerungen mit dem Zuwendungsbescheid aus Berlin. Und wir waren wahnsinnig froh, dass wir ihn dann doch noch Ende letzten Jahres, ich glaube am 27. Dezember, bekommen haben.
Ja.
Sodass wir jetzt nicht die neue Regierungsbildung abwarten mussten, sondern das ist sicher, dass wir diesen ersten Bauabschnitt so durchführen können wie geplant. Aber durch diese ganzen bürokratischen Bauplanungen und Koordinierung von Projektsteuerern ist das im Moment leider die Prognose.
Das heißt, die Dauerstellung wird länger geschlossen sein, als Sie eigentlich wollten?
Ja. So ist das.
Das ist nicht so gut für die Besucherzahlen, obwohl ich habe 24 gar nicht gefunden. 23 hatten sie 55.000 Besucher, trotz geschlossener oder teilweise geschlossener Dauerausstellung. Wie viel waren es im vergangenen Jahr?
Ja, im letzten Jahr hatten wir tatsächlich 27.000, obwohl die Prognose beim geschlossenen Haus bei 8 lagen.
Ja, das ist natürlich
also,
ganz gut.
Das ist wirklich fantastisch.
Aber es ist natürlich trotzdem deutlich weniger, ne?
Ja, das ist richtig. Also das wird man auch nicht hinbekommen. Und wir haben das auch nur geschafft, weil das gesamte Team versucht, durch Veranstaltungen, durch kleinere Ausstellungen das zu kompensieren. Da packen alle mit an, weil wir den Bremern ein gutes Angebot machen wollen. Und wir müssen jetzt für die nächsten Jahre tatsächlich das überlegen, wie können wir da sein und das überbrücken an Bauzeit.
Aber es werden Ihnen ja Einnahmen entgehen, das kann man ja gar nicht vermeiden. Kriegen Sie das denn on top aus dem Staatssäckel?
Nein, das müssen wir als Stiftung öffentlichen Rechts natürlich als Vorstand selber steuern. Wir bekommen sozusagen einen festen Zuschuss, der wird jetzt nicht, weil wir geschlossen haben, minimiert. Aber uns fehlen Einnahmen. Insofern ist die Documenta, die jetzt tatsächlich Geld einspielt, auch ein wichtiges Projekt für uns.
Mhm.
Auch wenn es erstmal auf den ersten Blick nicht so viel mit uns zu tun hat.
Nee, aber 2 Jahre sind dann schon ganz schön hart. Ne? Noch 2 Jahre hinten dran, wo man die Dauerausstellung nicht sehen kann. Dafür kann man ja nur hoffen, dass es dann, wenn sie eröffnet wird, 200.000 Besucher sind, weil die alle sehen wollen oder sogar 300.000.
Ne? Ja, da drücken wir die Daumen, dass das passt und vor allen Dingen, dass der Strom von Besuchern dann nicht einmal nur ein Hype ist, sondern wir versuchen es eben so zu machen, wir werden sogenannte semi-permanente Zonen haben, wo an verschiedenen Stellen der Ausstellung jährlich ein Wechsel kommt, sodass die Bremer auch immer wieder einen Anlass haben, reinzugehen. Aber sie sprechen es an und natürlich, das sind so die frustrierenden Momente, wo man schon auch schlucken muss, wie sage ich das meinem Team, wie halte ich die Motivation auf, wenn wir alle dachten, komm, noch mal einmal anstrengen und dann in einem Jahr eröffnen wir wieder. Gleichzeitig gehört das eben zum Museum dazu und wenn man europaweit guckt, ist das im Moment überall so. Und es gibt eine ganze Generation von jüngeren Kollegen, die übernehmen Museumsleitungen und wissen gar nicht, wann überhaupt wieder eröffnet wird. Das ist schon speziell, man muss lernen, damit zu leben.
Naja, Sie haben 3 Berge, ne? Wenn Sie Berge so lieben, da hochzukraxeln. Das eine ist, kommt der 2. Bauabschnitt. Kommt sogar der 3., nämlich den Vorplatz noch zu verschönern, obwohl der, ich finde den ganz schön, aber natürlich kann man da was machen. Und der 3. ist eben, wie gehen wir damit um, dass wir noch 2 Jahre haben, wo wir keine Dauerausstellung präsentieren können. Ne?
Das haben Sie schön zusammengefasst, ja.
Ich leide mit Ihnen sozusagen.
Mein persönliches Gebirge.
Ja, genau, was heißt leiden? Sie machen das ja gerne. Das waren meine Fragen, die ich hatte. Haben wir irgendwas vergessen, was das Focke-Museum betrifft? Außer, dass Sie wahrscheinlich jedem, der noch nicht da war, was man sich ja fast gar nicht vorstellen kann. Aber es gibt ja auch Bremer, die waren angeblich noch nicht im Bremerhaven. Oder kann man denen trotzdem nur ans Herz legen, sich das Focke-Museum trotz eingeschränkter Besichtigungen anzugucken. Documenta, ich habe Karten, ich habe sie noch nicht gesehen, aber schon der Titel ist ja eigentlich überzeugend. Ich glaube, es wird auch gut angenommen, oder?
Es ist Wahnsinn, wie die Besucher strömen und auch doppelt und dreifach kommen. Das zeigt einfach auch gesellschaftlich, dass die Menschen erschöpft sind, dass sie einfach auch mal was zum Spaß haben wollen. Natürlich haben wir einen Bildungsauftrag, wir haben aber auch versucht, eben zum Beispiel Querverweise zu den Originalen zu machen. Es gibt ein paar Werke, die auch bremische Motive aufgreifen. Und im Sommer werden wir jetzt ein riesiges Veranstaltungsprogramm haben. Comida Latina für alle Latinos. Und wir haben Focke's Fest, natürlich Konzerte. Wir haben einen Spielplatz in Zeiten von Corona gebaut, sodass man einfach auch als Familie in den Garten kann. Da ist freier Eintritt. Man kann picknicken, sich aufhalten. Und einfach das Grüne genießen, ohne viel Geld auszugeben. Das heißt, wir sind auch ein Freizeitort. Insofern lade ich alle gerne ein, zu uns in den Garten zu kommen.
Bei dem Wetter oder es sollte ein paar Wochen regnen, damit die Leute am Wochenende auch gerne zu Ihnen kommen.
Definitiv, in die Ausstellung. Die Dokumente haben wir jetzt verlängert bis zur langen Nacht der Museen und vielleicht sogar länger. Müssen wir mal schauen.
Sehr gut. Vielen Dank, Frau Professor Grewe. Das waren meine Fragen. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke. Vielen Dank. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.